Die Filmneurotika.
Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. In der heutigen Episode möchte ich ausnahmsweise mal wieder einen Film neueren Datums besprechen, und zwar das Biopic Aufbruch zum Mond von Regisseur Damien Chazelle aus dem Jahr 2018. Er behandelt ein Thema, das ich für eines der faszinierendsten und inspirierendsten überhaupt halte, auch wenn das eigentliche Ereignis bereits 54 Jahre her ist. Die Rede ist von der ersten Mondlandung durch die Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins am 20. Juli 1969. Warum mich die Faszination hierfür nicht loslässt und ob es sich auch lohnt, diesen Film darüber anzusehen, das erfahrt ihr gleich. Zunächst aber starte ich die Sendung wie gewohnt mit den News. Die Bundesregierung macht dieses Jahr allen 18-Jährigen und denen, die dieses Jahr noch 18 werden, ein besonderes Geschenk. Die Jugendlichen können sich nämlich ab sofort den sogenannten Kulturpass holen. Dieser ist 200 Euro wert und kann für kulturelle Veranstaltungen wie Theateraufführungen oder Konzerte, aber auch für materielle Kulturgüter wie CDs oder Instrumente eingelöst werden. Auch für Kinobesuche kann das Geld des Kulturpasses verwendet werden. Eine gute Sache, wie ich finde, mit der die Ampelregierung nicht nur die jungen Menschen unterstützen will, die während Corona teilweise sehr unter dem Wegfall des kulturellen Lebens gelitten haben, sondern mit der auch gleichzeitig den Kulturschaffenden, also unter anderem auch den Kinos, geholfen werden soll, die durch die Pandemie gerade bei den Jüngeren an Publikum verloren haben. Falls ihr also selbst Anspruch auf einen Kulturpass habt oder aber im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden im richtigen Alter kennt, dann nehmt das Angebot auf jeden Fall wahr und überlegt, was euch kulturell besonders interessiert. Vielleicht ja auch einer der Filme, die ich in dieser Sendung bespreche. Zu einem anderen Thema. Die Disney-Neuverfilmung von Ariel die Meerjungfrau hatte ja schon im Vorfeld hohe Wellen geschlagen, weil es im Internet einen Shitstorm gegen die Besetzung der Hauptrolle durch die Afroamerikanerin Halle Bailey gegeben hatte. Wer mich und meinen Podcast kennt, der kann sich sicher bereits denken, was ich hiervon halte. Nämlich, dass jeder, der sich über die vermeintlich falsche Hautfarbe einer Fantasy-Figur öffentlich aufregt, in meinen Augen ein verkappter Rassist ist, ob er es nun zugeben möchte oder nicht. Ich befürworte ausdrücklich den Weg von Disney, in ihren neuen Filmen verstärkt auf starke Frauen und Diversität zu setzen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag dazu, dass künftige Generationen vielleicht nicht mehr so ein Brett vor dem Kopf haben wie besagte Shitstorm-Trolle. Nachdem die Ariel-Realverfilmung nun inzwischen in den Kinos angelaufen ist, blieb es jedoch nicht nur bei den rassistischen Postings in den sozialen Medien, sondern binnen kürzester Zeit fanden sich auch auf den diversen Ratingportalen von Filmen dieselben üblen Tiraden, verbunden mit der jeweils niedrigstmöglichen Bewertung. Einige Hater gingen dabei so weit, dass sie offenbar Bots programmierten, um die bekanntesten Filmbewertungsseite, nämlich die International Movie Database, zu hacken. Die mit IMDb abgekürzte Website, die ihr ja auch aus meinen eigenen Bewertungen am Ende der Sendung bereits kennt, wurde mit Unmengen automatisch generierter Negativbewertungen zu Ariel geflutet. Die Betreiber haben nun reagiert und erstmals in den Bewertungsmechanismus der Seite eingegriffen, um die Verfälschungen durch die Bots auszugleichen. Ich selbst habe den Film leider noch nicht gesehen, bin aber sehr gespannt darauf, dies noch nachzuholen. Was ich dafür jedoch zuletzt im Kino gesehen habe, ist wieder ein Vertreter der Kategorie Fortsetzungen, nämlich Guardians of the Galaxy Volume 3. Die Guardians-Filme sind eigentlich die einzigen Vertreter der Marvel- oder DC-Filme, die ich mir inzwischen freiwillig noch ansehe. Die anderen Filme dieser Mega-Blockbuster-Franchises finde ich leider großteils belanglos, repetitiv und uninteressant. Ganz abgesehen davon, dass es selbst für Fans bei der schieren Masse an Filmen und Serien immer schwieriger wird, den roten Faden nicht zu verlieren, bleibe ich bei meiner Ansicht, dass diese Filme verantwortlich dafür sind, dass wir seit Jahren immer weniger innovative und originelle neue Blockbuster im Kino sehen. Und zwar, weil die Studios mit diesen Fortsetzungen finanziell auf Nummer sicher gehen wollen und damit neuen Stoffen zwangsläufig das Wasser abgraben. Aber nun gut, auch ich habe mal wieder dem Affen Zucker gegeben, indem ich mir eine Kinokarte für Guardians of the Galaxy Volume 3 gekauft habe. Und ich muss gestehen, dass mich der Film, genauso wie die beiden Vorgänger, sehr gut unterhalten hat. Abgesehen davon, dass ich eine Schwäche für trashig-anarchische Science-Fiction habe, wachsen einem die Charaktere der Guardians bei all ihrer Schrilligkeit doch auch ans Herz. Auch im dritten Teil ist das so. Wir sehen, wie sich die bunte Truppe der Weltraum-Desperados weiterentwickelt hat. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem sprechenden Waschbär Rocket, der nach einem Angriff auf die Heimatstation der Guardians zu Beginn des Films im Koma liegt. Seinen Freunden bleibt nun nicht viel Zeit, um sein Leben zu retten. Dafür müssen sie in die Laboratorien von Rockets größenwahnsinnigem Schöpfer, dem High Evolutionary, eindringen, um seine Akten zu stehlen. Neben dieser waghalsigen Mission, die einmal mehr von episch-kultigen Songs untermalt ist, erfahren wir in mehreren Flashbacks, aber auch über Rockets tragische Vorgeschichte etwas, bei der wohl kein Zuschauerauge trocken bleibt. Das Ende ist offen gestaltet, es könnte durchaus der letzte Guardians-Film sein, Disney lässt sich aber natürlich auch eine Hintertür für mögliche weitere Fortsetzungen offen. Für Fans der Reihe also eine klare Sehempfehlung meinerseits. Bevor ich dieses Mal, wie gewohnt, zur Inhaltszusammenfassung von Aufbruch zum Mond komme, möchte ich noch einmal etwas ausholen und euch zunächst eine kurze historische Einordnung der Geschehnisse geben, die Hauptthema dieses Films sind. Der Wettlauf zum Mond zwischen den USA und der Sowjetunion begann für die Amerikaner relativ abrupt mit dem sogenannten Sputnik-Schock 1957. Am 4. Oktober dieses Jahres verbreitete Moskau nämlich stolz die Nachricht, mit Sputnik, zu Deutsch Begleiter, erstmals einen Satelliten in die Umlaufbahn der Erde geschossen zu haben. Zwar konnte der noch nicht wirklich viel, außer Piep, Piep, Piep zu senden, das Entsetzen in den Vereinigten Staaten war jedoch trotzdem enorm. Mit der UdSSR befand man sich im Kalten Krieg. Und so stellten sich viele die Frage, wann die Russen diese neue Technik nutzen würden, um auch Atomwaffen via Satellit ins All zu schicken. Unverkennbar war man an dieser Front technologisch deutlich in Rückstand gegenüber dem Systemgegner geraten. Hastig beauftragte man die Navy mit einem eigenen Satellitenprojekt, doch deren Versuche gingen alle krachend schief. Das war die Stunde, als ein deutscher Wissenschaftler auf die Bühne trat, der fortan das amerikanische Weltraumprogramm und damit auch die Eroberung des Weltalls generell nachhaltig prägen sollte. Dr. Werner von Braun war sein Name. Und es hatte seine Gründe, warum die US-Regierung nicht gleich die Leitung ihres Weltraumsprogramms ihm übertragen hatte. Von Braun war nämlich kein unbeschriebenes Blatt, sondern hatte bereits während des Zweiten Weltkriegs für Adolf Hitler Raketen entwickelt. Seine Vergeltungswaffe 2, kurz V2, war gegen Ende des Krieges für zahlreiche Angriffe auf London verantwortlich. Als die Amerikaner Deutschland besetzten, stellten sich Werner von Braun und seine Leute bereitwillig in ihren Dienst. Für die USA war ihr Know-how extrem wertvoll. Und so kam es, dass man nun, nach dem Sputnik-Schock, die moralischen Bedenken beiseite räumte und von Braun mit der Entwicklung von Raketen für die zivile Raumfahrt beauftragte. Damit war er äußerst erfolgreich. Genauso übrigens, wie darin sich in den Medien entsprechend darzustellen. Unter von Brauns Leitung hatten auch die USA schon bald ihren ersten Satelliten im All. Doch schon waren ihnen die Russen wieder mehrere Schritte voraus. Zunächst schoss die Sowjetunion diverse Tiere in die Erdumlaufbahn, den Anfang machte bereits 1957 die Hündin Laika. Dann gelang ihnen am 12. April 1961 die nächste große Sensation. Mit Juri Gagarin umrundete erstmals ein Mensch mehrmals unseren Planeten, bevor er heil wieder zurückkehrte. Gagarin wurde in seiner Heimat, aber auch weltweit als Held gefeiert. Ein schwerer Rückschlag für die Vereinigten Staaten, auch politisch. Denn einerseits ging es beim Wettlauf ins All um die technologische Vorherrschaft unter den beiden Supermächten, andererseits war dies aber auch eine große Propagandaschlacht und sollte die Überlegenheit des jeweiligen ideologischen Systems demonstrieren. Die Wissenschaft spielte dabei auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs nur eine untergeordnete Rolle. Mithilfe Werner von Brauns holten die USA ihren Rückstand nun aber systematisch auf. Im Mai 1961 schickten sie im Rahmen des Mercury-Programms mit Alan Shepard ebenfalls einen Astronauten ins All. Streng genommen kratzte er aber nur am Orbit und umrundete die Erde nicht wie zuvor Gagarin. Trotzdem war dies der erfolgreiche Auftakt für die amerikanische bemannte Raumfahrt. Im krassen Gegensatz zur sowjetischen Raumfahrt, die streng im Geheimen stattfand und von der Öffentlichkeit nur von ihren Triumphen, nicht aber von ihren zahlreichen Rückschlägen und Verlusten erfuhr, banden die Amerikaner die Öffentlichkeit von Anfang an ein. Alle Starts waren öffentlich. Jeder konnte sich selbst ein Bild machen und auch über Sinn und Unsinn des ganzen Unterfangens wurde leidenschaftlich in und außerhalb des Parlaments diskutiert. Shepard war Teil des Mercury-Programms. Auf dieses folgte das Gemini-Programm. Im Zuge dessen sollte das Navigieren im All und auch die ersten Weltraumspaziergänge in der Erdumlaufbahn erprobt werden. Die Astronauten wurden in dieser Zeit von der amerikanischen Öffentlichkeit wie Superstars gefeiert. Home-Stories von ihnen erschienen in großen Illustrierten, allen voran dem Life-Magazin, das hierfür zu Mercury-Zeiten einen Exklusivvertrag abgeschlossen hatte. Neil Armstrong gehörte zur zweiten Gruppe an Astronauten, die mit Gemini im Erdorbit Flugmanöver erprobten. Für seine Zukunft, aber auch für die Zukunft der bemannten Raumfahrt insgesamt, war die Rede des damaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy von zentraler Bedeutung, die dieser kurz nach Shepards Erstflug 1962 hielt und in der er eine bemannte Mission zum Mond als neues Ziel ausgab. Wörtlich sagte er: "We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard." Bis Ende des Jahrzehnts, also bis 1969, wollte der Präsident dieses Ziel also erreichen. Kennedy wurde wenig später ermordet. Sein Ziel verfolgten die USA aber weiterhin beharrlich. Auf Gemini folgte das Apollo-Programm, welches dieses Ziel nun Wirklichkeit werden lassen sollte. Gleich zu Beginn gab es jedoch einen tragischen Unfall. Bei einem Test auf der Erde verbrannte die komplette Crew der Apollo 1 in ihrer Raumkapsel, die sich tragischerweise nur noch innen öffnen ließ. Dieser und andere Fehler wurden behoben und die weiteren Apollo-Missionen waren ein Erfolg. Nun, bis auf Apollo 13 natürlich, welche frühzeitig zur Erde zurückkehren musste. Hierzu kann ich euch übrigens den bekannten gleichnamigen Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle empfehlen. Nach mehreren Flügen um den Mond herum war es schließlich die Crew von Apollo 11, die am 20. Juli 1969 Geschichte schrieb. Während Michael Collins im eigentlichen Raumschiff weiter den Mond umkreiste, hatten sich seine Kollegen Buzz Aldrin und Neil Armstrong in der Eagle getauften Landefähre auf den Weg zur Mondoberfläche gemacht. Man entschloss sich, plötzliche Fehlermeldungen des Bordcomputers zu ignorieren und auch als der Treibstoff knapp wurde, nicht abzubrechen, sondern auf Commander Armstrongs Erfahrung zu vertrauen, der die Landefähre dann auch tatsächlich sicher landete, mit den berühmten Worten: "The Eagle has landed." Noch berühmter sind nur die Worte, die er kurz darauf zur Erde funkte, als er als erster Mensch überhaupt einen Fuß auf einen anderen Himmelskörper setzte, nämlich: "It's one small step for a man, but a giant leap for mankind." Also etwa: ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Man hätte diesen grandiosen Moment nicht besser kommentieren können. Der Rest ist Geschichte, wie es so schön heißt. Auch die Rückkehr von Apollo 11 verlief ohne Probleme und es folgten noch 6 weitere Mondflüge, bis die NASA das Programm Ende 1972 einstellte. Den Wettlauf ins All hatten die USA da schon lange gewonnen. Die Sowjets hatten, wie sich erst viel später herausstellte, nach dem Tod ihres Masterminds Sergei Koroljew im Jahr 1966 niemanden mehr, der an dessen ingenieurstechnischen Expertisen hereinreichte. Und so wurde das sowjetische Mondprogramm bereits nach einem ersten, katastrophal verlaufenden Test sang- und klanglos eingestellt. So viel also zum historischen Hintergrund, vor dem wir uns in dieser Folge von Die Filmneurotiker bewegen. Nun gebe ich selbst natürlich auch nur wieder, was ich zu dieser spannenden Zeit gelesen oder in Dokumentationen gesehen habe. Um euch aber noch einen besseren Eindruck geben zu können, wie es sich anfühlte, selbst dies alles mitzuerleben, habe ich für diese Folge ein kleines Interview mit meinem Vater geführt, der die Mondlandung als Jugendlicher selbst mitverfolgt hat. Ich wünsche euch nun viel Spaß damit.
Hallo Papa. Du warst 15 Jahre alt, als Neil Armstrong am 20. Juli 1969 als erster Mensch einen Fuß auf den Mond setzte. Kannst du mir und den ZuhörerInnen vielleicht beschreiben, wie du das damals alles miterlebt hast?
Ja, das war eine sehr spannende Zeit. Man hatte ja schon als Kind mitbekommen, nach dem Sputnik-Schock 1957, ich wurde 1960 eingeschult, dass natürlich auch in der Schule schon versucht wurde, deutlich zu machen, der Westen kann dem Osten was entgegensetzen und die Technikbegeisterung war sehr groß in den Medien und ich habe das eigentlich schon als Schulkind mitverfolgt und als Jugendlicher noch mehr. Und als es dann tatsächlich soweit war, dass die Apollo 11 Mission startete, war man natürlich bei jeder Dokumentation im Fernsehen oder in der Zeitung dran, das mitzubekommen, hat sich vielleicht sogar noch in den Büchereien, was es einschlägliches gab, und das ging nicht mir so, das ging auch vielen Klassenkameraden so. Und es war dann schon ein sehr spannender Augenblick, als man dann in der Früh um 3, 4, glaube ich, war es, aufgestanden ist und tatsächlich diese berühmten wackeligen Bilder angeschaut hat. Sehr ergreifend und ich kann nur sagen, unvergessen.
Das heißt, deine Eltern haben dich dann nachts geweckt oder wenn du sagst 3, 4, du bist ja nicht so lange wach geblieben, oder?
Ich meine sogar, dass ich mir den Wecker gestellt habe, und dann mit Frühstück gleich vorm Fernseher saß. Ich glaube, ich war einer der Ersten. Ob jetzt meine Geschwister noch später gekommen sind, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich meine sogar, dass der Tag schulfrei war. Ja. Aber wie schon gesagt, es war ein sehr emotionaler Augenblick. Natürlich hat man dann mit den Geschwistern, mit den Eltern, das dann im Laufe des Tages wurde natürlich ja x-mal wiederholt, besprochen, was das doch eigentlich tatsächlich für die Menschheit bedeutet, dass wir über die Erde hinaus jetzt mal den berühmten Schritt gewagt haben. Also die Euphorie, glaube ich, die ging über bis in den einzelnen Haushalt.
Ja, ja. Aber seid ihr dann zusammen vor dem Fernseher gesessen oder warst du da der Einzige, der sich da so für interessiert hat?
Weißt ja, du das, das ist halt jetzt genau das Problem. Ich glaube eben, ich habe angefangen und die anderen sind dann später dazugekommen zu normalen Frühstückszeiten. Ja. Und es wurde ja immer mal wieder kommentiert und die Live-Bilder in Anführungszeichen, Real-Life, dann nochmal gezeigt. Ja. Und eben mit entsprechenden Kommentaren. Und man war ja vorher schon wochenlang vorbereitet, weil die berühmten damals Rüdiger Proske Fernsehmoderatoren darauf schon mit Sondersendungen auch vorbereitet hatten. Man hat also fast mitgefiebert, Meile für Meile, wo sich die Astronauten befinden und. Ja.
Ja, du hast schon die Schule angesprochen. War das wirklich in der Grundschule auch schon so Thema, dass man da von diesem Rennen ins Weltall im Unterricht quasi drüber gesprochen hat?
Also im Sachunterricht sind da schon immer mal so ein paar Dinge benannt worden, was jetzt gerade also auf der amerikanischen Seite läuft und dass man eben das verdeutlicht, wir können das. Später natürlich im Gymnasium sind dann Details teilweise in Mathematik und Physik auch noch angesprochen worden, immer mal wieder so am Rand. Ich meine, kommt natürlich immer auf die Lehrer, Lehrerinnen an, die entsprechend selber eine Begeisterung hatten, aber ich kann mich da schon an ein paar Sachen erinnern, wo wir dann gesagt haben, wow, wir haben ein bisschen Zeit in Mathematik oder Physik, ob das jetzt die entsprechenden Bahnen waren zum Mond, die dann erläutert worden sind, oder eben der Treibstoff und was alles da notwendig war, war sehr spannend.
Also diese Euphorie, die du angesprochen hast, die hast du auch bei deinen Lehrern teilweise feststellen können?
Ja, doch.
Ja. Wie war es bei deinen Eltern oder bei Verwandten? Geschwister, du bist ja der Älteste, hast du schon angesprochen, die sind dann auch dazu gekommen. Wie war da die Stimmung? Haben die auch so ein Interesse gehabt für das Thema wie du?
Na gut, das ist vielleicht als Jugendlicher, dass man noch mehr Interesse hat als die Erwachsenen. Da war natürlich irgendwo auch zumindest der gewisse Stolz, dass der Westen oder die westliche der westliche Way of Life amerikanische sich durchsetzt und dass wir froh sind, dass wir in Anführungszeichen auf der richtigen Seite gerade in Deutschland ja leben darf und immer wieder eben gesehen hat, wenn man Verwandtschaft im Osten hatte, ja, schade, dass wir da Konkurrenten sind.
man so die Bilder und Reportagen aus der Zeit sieht, stelle ich mir das vor, dass die Astronauten damals, ja, wie schon so Superstars eigentlich durch die Medien gingen. Stimmt es oder ist das mehr so ein verzerrtes Bild? Da war das mehr in Amerika so? Oder kann man auch sagen, dass das auch hier in Westdeutschland war es ja damals noch so der Fall war, dass man die kannte und dass sie Star-Status hatten quasi?
Also natürlich sind die Interviews, Reportagen von Amerika zu uns rüber und übersetzt worden. Man hat natürlich schon die einzelnen Leute in Anführungszeichen gekannt und hat sich damit auseinandergesetzt. Aber ich glaube, Fußballstars sind in Deutschland weiterhin größer erschienen und auch Rockstars als die Astronauten. Es war schon was Spezifisches.
Ja.
Und wenn man halt nicht irgendwie Technik begeistert war, dann waren halt andere Stars, die einen, ja, gerade von der Musikszene oder vom Fußball mindestens, wenn nicht mehr, interessierten.
Ja, ja. Gab es eigentlich auch hierzulande, ja, ich sag mal, so eine Art Merchandising, Fanartikel rund um die Raumfahrt, also Spielsachen, Bücher, Kleider, solche Sachen? Und hattet ihr davon auch was zu Hause?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe mir nach Apollo 12 ein Buch gekauft, wo praktisch die ganze Entwicklung noch einmal aufgezeigt wird, dieser Wettlauf zwischen Russland und Amerika, und habe da jetzt im Nachhinein noch gesehen, dass ich alle möglichen Zeitungsausschnitte gesammelt habe, und dabei waren auch Werbeanzeigen und Bilder, die vielleicht in irgendwelchen, hätte ich beinahe gesagt, Suppentüten noch dazu waren. Also Merchandise in dem Sinn fing vielleicht an. Ich denke, Spielsachen, ja und nein, dass es das ein oder andere gab. Aber ich war natürlich in meinem Alter, wo die Spielsachen schon immer so interessant waren. Und von daher kann ich es eigentlich gar nicht groß sagen. Und von meinen Geschwistern kann ich jetzt das auch nicht unbedingt sagen. Also.
Ja. Ja. Gab es dann eigentlich auch eine Zeit, du hast diese Euphorie ja auch, wo dich ja auch persönlich gepackt hat, angesprochen, gab es eine Zeit, wo du auch mal selbst so mit dem Gedanken gespielt hast, auch wäre toll, wenn ich selbst auch mal Astronaut würde? Oder kanntest du jemanden im Freundes- oder Bekanntenhauskreis, der diesen Traum hatte, selbst mal Astronaut zu werden?
Ich denke, es war eher die Bewunderung, dass Menschen so weit gehen können, konnten. Und dann hat man natürlich gleich, wie schon gesagt, man hat ja mitbekommen, wie die Astronauten darauf vorbereitet wurden. Und da ist man realistisch geblieben und gesagt, hoppla, das wird wohl nichts. Aber nichtsdestotrotz hat man mitgebankt und gesagt, ja, ist gut so. Aber Wunsch Astronaut, nein, ich habe da für mich eher den Wunsch gehabt, weiter in der Art, wie viele Lehrerinnen und Lehrer es vermitteln konnten, da in der Richtung weiterzumachen, und was ich ja dann auch wurde.
Was mich jetzt als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ich mich gefragt habe, war, ob es in der deutschen Berichterstattung, sofern du das jetzt beurteilen kannst, du hast ja auch viele Zeitungsausschnitte gesammelt damals, deswegen denke ich schon, dass du es ein bisschen verfolgt hast, gab es da auch verstärkt vielleicht einen Augenmerk, ich sag mal, auf den deutschen Beitrag zur Mondlandung, sprich speziell auf Werner von Braun, weil er ja quasi ein Landsmann war? Gab es zum Beispiel auch Interviews mit der deutschen Presse, die er gegeben hat? Erinnerst du dich an sowas?
Ja, das auf alle Fälle. Man hat auch Interviews mit ihm gehört im Fernsehen, kann ich mich erinnern.
Auf Deutsch oder waren die dann synchronisiert?
Die waren synchronisiert, okay. Ja, auf alle Fälle. Aber es wurde dann wieder in deutschen Kommentaren natürlich schon herausgestellt, dass eben die deutsche Elite schon einen ganz gewichtigen Anteil hatte, dass die Amerikaner so weit kamen und dann die Russen überholten von der Art. Aber
ich sag mal, ziemlich neutral und natürlich hatte man vorwiegend seine Vorgeschichte nur am Rande mit. Also es war eine Zeit, wo man vieles verdrängte und im Nachhinein, nun ja,
ja, ja,
weiß man natürlich, dass er sich gut verkauft hat, sag ich mal so.
Ja. Ja, ich bleib noch mal kurz bei dem Thema Werner von Braun. Und zwar habe ich in einem habe ich ein Interview mit ihm gesehen, das er kurz nach der Mondlandung gegeben hat. Da wurde er gefragt nach den weiteren Plänen der Raumfahrt. Und er meinte, mit genügend Mitteln wäre es möglich, die ersten Menschen bereits 1985 auf dem Mars landen zu lassen. Jetzt wissen wir, da ist natürlich nichts draus geworden, bei weitem nicht. Also wir sind immer noch im Erdorbit unterwegs. Aber war das damals so die Stimmung? Das ist jetzt so der Aufbruch und ja, wie hast du damals gedacht, wie geht's jetzt weiter nach der Mondlandung?
Ja, ich denke, die Stimmung war schon in der Richtung, wenn die Mittel, finanzielle Mittel so weit vorhanden sind, dass das ein erster Schritt ist. Und tatsächlich kann ich mich auch erinnern an diesen Ausspruch, den Mars schaffen wir dann vielleicht 20 Jahre später. Mhm. Tatsache ist natürlich allgemein bekannt, dass dann die Energiekrise kam Mitte der 70er Jahre und ja, irgendwo war natürlich nach dem Apollo-Programm erst einmal wieder eine Sache, wie kann man die Leute motivieren. Es mussten Geldmittel und natürlich waren die Fantasien groß, aber wie schon gesagt, die ganze Energielage hat sich dann geändert und es ist ja nicht umsonst, dass man jetzt erst wieder beginnt, unter Umständen den Mond wieder neu zu sehen, natürlich als Energielieferer.
Ja, vielen Dank für deine Eindrücke, Papa.
Gerne.
Ich glaube, jetzt sind wir nochmal ganz anders eingestimmt auf den Inhalt eines Filmes, als wir es bei irgendeiner anderen Episode dieses Podcasts jemals waren. Ich danke meinem Vater sehr, dass er sich bereit erklärt hat, mir und euch diese Einblicke als Zeitzeuge zu gewähren. Ich für meinen Teil fand es wirklich sehr, sehr interessant. Nun kommen wir aber endlich doch noch zum Film Aufbruch zum Mond, der Ende 2018, also fast 50 Jahre nach der ersten Mondlandung, in die Kinos kam. Wie gewohnt fasse ich den Inhalt des Filmes zunächst noch einmal zusammen, bevor wir dann zu den Hintergründen kommen. Der Film beginnt im Jahr 1961. Wir erleben hautnah, mit zahlreichen Point-of-View-Aufnahmen, wie Neil Armstrong, gespielt von Ryan Gosling, als Testpilot ein neuartiges X-15-Düsenflugzeug steuert, in dem bereits ein Raketenantrieb Werner von Brauns verbaut ist. Das Fluggerät ist so mächtig, dass Armstrong wild in seinem Sitz hin und her geschleudert wird und Schwierigkeiten hat, die Steuerung unter Kontrolle zu bekommen. Er steigt immer höher damit und erreicht schließlich die Grenze der Erdatmosphäre, was ihm einen spektakulären Blick ins Weltall ermöglicht. Beim Versuch der Rückkehr zum Boden prallt er von der Atmosphäre ab und droht ins All abzudriften, was tödliche Folgen hätte. Hier zeigt sich erstmals Armstrongs kühler Kopf, seine brillanten Fähigkeiten als Navigator und seine jahrelange Erfahrung als Testpilot. Gegen alle Widrigkeiten gelingt es ihm, die X-15 nicht nur wieder in die Erdatmosphäre eintreten zu lassen, sondern sie auch wieder sicher zu landen. Die folgenden Sequenzen sind im Gegensatz hierzu deutlich ruhiger. Wir lernen Armstrongs Frau Janet, gespielt von Claire Foy, und seine Kinder kennen. Seine Tochter Karen ist erst 2 Jahre alt und leidet an einem Gehirntumor. Liebevoll kümmern sich Neil und Janet um sie. Gleichzeitig versucht Neil durch eigene Recherchen und Telefonate mit Kliniken, irgendeinen Weg zu finden, seiner Tochter zu helfen. Doch es ist hoffnungslos. Wenig später wird die kleine Karen beerdigt. Der Schmerz um diesen Verlust und die Erinnerung an Karen begleiten Neil Armstrong von nun an bei allem, was er tut. Er bewirbt sich für das Gemini-Programm der NASA und wird genommen, woraufhin die Familie in die Nähe von Houston zieht. Ihre Nachbarn sind der Astronaut Ed White und dessen Frau Pat, mit denen sich die Armstrongs anfreunden. Neil und die anderen Astronauten durchlaufen eine harte Ausbildung. In einem Drehkörpersimulator wird er in alle möglichen Richtungen gleichzeitig rotiert, während die Geschwindigkeit stetig erhöht wird. Beim ersten Versuch verliert Armstrong das Bewusstsein. Der Gedanke an seine verstorbene Tochter gibt ihm jedoch die Kraft, es gleich nochmal zu versuchen. Diese Beharrlichkeit rettet ihm einige Jahre später das Leben. Neil ist nun Kommandant von Gemini 8 und führt erfolgreich ein Rendezvous-Manöver zwischen zwei Raumschiffen im Erdorbit durch. Dabei kommt es zur beinahe Katastrophe, als die Raumkapseln rasend schnell zu trudeln beginnen. Armstrongs Kollegen verlieren das Bewusstsein, er schafft es jedoch, mit Hilfe der Landungsdüsen die Rotation zu beenden und erfolgreich den Landeanflug zu initiieren. Er muss vor einem Ausschuss aussagen, aber es wird klar, dass nur dank ihm eine Katastrophe verhindert wurde. Tatsächlich verliert Neil Armstrong während seiner Zeit bei der NASA immer mehr Freunde und Kollegen. Am schwersten trifft ihn der Verlust von Ed White, der Teil der Apollo 1 Crew war, welche bei einem Test in der Raumkapsel verbrennt. Auch Armstrong entgeht beim Test der Mondlandefähre auf einem NASA-Fluggelände nur knapp dem Tod. In letzter Sekunde löst er den Schleudersitz aus. Er erfährt, dass er Kommandant der Apollo 11-Mission werden soll, welche die erste Mondlandung vollziehen wird. Seine Frau Janet, die sich, bedingt durch die zahlreichen Schicksalsschläge, schon längere Zeit Sorgen um Neils Leben macht, nötigt ihn, sich am Vorabend des Fluges mit seinen beiden Söhnen zusammenzusetzen und sie darauf vorzubereiten, dass er von dieser Mission vielleicht nicht zurückkommt. An der Spitze der mächtigen Saturn-5-Rakete beginnt Neil Armstrong kurz darauf, an der Seite von Buzz Aldrin und Michael Collins, seine historische Reise zum Mond. Alles geht glatt, auch dank Armstrongs überragenden Navigationskenntnissen. Als der Computer im Landeanflug versagt, übernimmt er die manuelle Steuerung und landet die Raumfähre Eagle mit dem letzten Tropfen Treibstoff sicher auf der Mondoberfläche. Er betritt den Mond, sagt seine berühmten Worte, und holt später, als keine Kamera ihn filmt, eine kleine Kette mit dem Namenszug Karen, die einst seiner Tochter gehört hatte, hervor. Diese lässt er auf dem Mond zurück, bevor Apollo 11 wieder zur Erde zurückkehrt. Der Film endet mit dem Wiedersehen mit Janet, bei dem die beiden zwar kein Wort sagen, aber ihre Blicke völlig ausreichen. Man mag es kaum glauben, aber Aufbruch zum Mond ist tatsächlich der erste und bisher einzige Kinofilm über die Mondlandung. Es gab bereits andere berühmte Filme über das Race to the Space, wie etwa Der Stoff, aus dem die Helden sind, über das Mercury-Programm, oder aber Apollo 13 über die berühmte Beinahe-Katastrophe im All. Aber der eigentliche Höhepunkt dieser Ära, der Flug von Apollo 11, wurde bisher tatsächlich nur in Dokumentationen oder Fernsehfilmen, wie zum Beispiel Moonshot von 2008, thematisiert. Diese Tatsache dürfte den Druck auf Regisseur Damien Chazelle noch zusätzlich erhöht haben. Chazelle galt und gilt als Wunderkind Hollywoods. Nach seinem aufsehenerregenden Regiefrühwerk Whiplash über einen Schlagzeuger, der an seinen physischen und psychischen Grenzen geht, wurde er 2016 vor allem für sein Musical La La Land bekannt und gefeiert, für das er zahlreiche Preise gewann, inklusive der Golden Globes für bester Film und beste Regie und ja, beinahe auch dem Oscar für den besten Film, da bei der Verleihung etwas gründlich schiefgelaufen ist, wie sich der ein oder andere vielleicht ja noch erinnert, Stichwort falscher Umschlag. Damals war Chazelle gerade mal 31 Jahre alt und alle warteten gespannt darauf, was wohl sein nächster Film sein mochte. Die Entscheidung für ein Biopic über Neil Armstrong lag dabei nicht unbedingt auf der Hand. Schließlich ist dies ein Genre, das naturgemäß weniger Spielraum für kreative und erzählerische Freiheiten lässt als manches andere. Vielleicht war es aber auch genau dies, was Damien Chazelle daran gereizt hat. Mit seiner Interpretation des Stoffes, so viel sei schon mal vorweggenommen, hat er jedenfalls bewiesen, dass er auch dieser Filmart sehr wohl seinen eigenen Stempel aufdrücken konnte. Als weitere Begründung für seine Wahl nannte Chazelle außerdem, dass er den Zuschauern zeigen wollte, wie radikal, verrückt und umstritten die ganze Mission eigentlich war und wie die Psyche eines Mannes aussehen muss, den diese Mission möglicherweise sein Leben kostet. Aufbruch zum Mond, beziehungsweise im englischen Original First Man, basiert auf der gleichnamigen offiziellen Biografie von Neil Armstrongs Leben, die von dem amerikanischen Historiker James R. Hansen verfasst wurde und sich auf zahlreiche, bis dahin unveröffentlichte Dokumente aus dem Leben Armstrongs stützt. Hansens Biografie hat erstmals auch die unbekannteren Seiten des in der Öffentlichkeit oft sehr schüchtern und introvertiert wirkenden Astronauten porträtiert und sie dabei geschickt mit der Geschichte der amerikanischen Raumfahrt an sich verknüpft. Biograf Hansen gab explizit sein Okay für die Adaption seines Buches durch Chazelle und war mit dem Ergebnis auch mehr als zufrieden, wie er anschließend auch in diversen Interviews, etwa auch im Making-of auf der DVD zum Film, verlautbarte. Das Drehbuch zum Film stammte dann von Josh Singer, der für sein Skript für Spotlight 2016 bereits einen Oscar gewonnen hatte. Nach seinem Hauptdarsteller musste Regisseur Chazelle nicht lange suchen. Niemand anderes als Ryan Gosling sollte den Astronauten Neil Armstrong spielen. Gosling hatte bereits bei La La Land an der Seite von Emma Stone die Hauptrolle gespielt und dafür einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller abgeräumt. Der Kanadier, der seine ersten Schritte in Hollywood als Kinderstar im Mickey Mouse Club an der Seite der späteren Popstars Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake getätigt hatte, spielte damit das erste Mal erneut bei einem und demselben Regisseur. Gosling gilt als bodenständiger Familienmensch, der abseits seiner Arbeit die Öffentlichkeit scheut. Gleichzeitig ist er künstlerisch sehr ambitioniert. Er versucht mit jedem Filmprojekt etwas Neues zu erproben, hat schon mit europäischen Independent-Filmemachern gearbeitet und 2014 mit Lost River auch bereits sein eigenes Debüt als Regisseur absolviert. Ryan Gosling war es wichtig, dass die Geschichte den Fokus stärker auf die Person Neil Armstrong richtet, statt auf das Raumfahrtprogramm. Über das historische Vorbild seiner Filmfigur sagt er: "Meistens sind wir enttäuscht, wenn wir sehen, wie normal unsere Helden eigentlich sind. Bei Armstrong ist es aber andersrum." Goslings Darstellung Armstrongs im Film ist sehr überzeugend. Auch er wirkt auf den ersten Blick recht verschlossen und kühl, zeigt in den emotionalen Szenen durch sein feines Spiel jedoch, dass da viel mehr unter der ruhigen Oberfläche dieses Mannes brodelt, der nicht nur eine Bürde mit sich herumträgt. Armstrongs Frau Janet wird von der britischen Schauspielerin Claire Foy gespielt. Bekannt wurde sie vor allem durch die Darstellung der jungen britischen Königin Elisabeth II. In den ersten beiden Staffeln der erfolgreichen Netflix-Serie The Crown. Dort hatte sie mich bereits sehr beeindruckt und in Aufbruch zum Mond tut sie dies erneut. Während Neil seine Emotionen oft nicht zeigen kann oder will, ist Janet hierbei viel offener. Durch sie fühlt der Zuschauer mit, welchen hohen Preis auch die Familien und Angehörigen der Astronauten zahlen mussten. Gleichzeitig ist sie eine sehr selbstbewusste Frau und zeigt auch Stärke in Situationen, in denen Neil diese nicht aufbringen kann, etwa als sie ihn zwingt, sich vor seinem Mondflug mit seinen Söhnen zu unterhalten. Sie ist das perfekte Beispiel für den abgedroschenen, aber doch auch sehr wahren Satz, dass hinter jedem großen Mann immer auch eine starke Frau steht. Neben den oft sehr intimen und stillen Szenen aus dem Privatleben Armstrongs auf der einen Seite, besticht der Film auf der anderen Seite durch eine extrem starke Immersion, und zwar immer dann, wenn man Neil auf einer Mission begleitet. Die Eröffnungssequenz, in der man das Gefühl hat, selbst am Steuer des außer Kontrolle geratenen Testjets X-15 zu sitzen, ist ein perfektes Beispiel hierfür. Aber auch beim Start der Saturn V-Rakete oder als Armstrong aus der Eagle-Raumfähre hinaussteigt, wiederholt sich diese stilistische Gestaltung. Wir sehen, was Armstrong sieht und hören, was er hört. Ryan Gosling hat es wie folgt auf den Punkt gebracht: "We wanted to put the audience in the pilot seat." Und Regisseur Damien Chazelle erläuterte, dass dieser Immersionseffekt bewusst beim Zusehen ausgelöst werden sollte. Durch das Einnehmen der Astronautenperspektive sollte dem Zuschauer die Gefahr vor Augen geführt werden, der sich diese Männer immer wieder aussetzten. Ihre Taten sollten nicht verklärt oder heroisiert werden, sondern als das dargestellt werden, als was sie jedem normalen Menschen in einer solchen Situation erscheinen mussten, nämlich als absolut furchteinflößendes Unterfangen. Um dies zu erreichen, setzte Chazelle alle ihm möglichen filmtechnischen Kniffe ein. Wann immer es ging, ließ er die Raumfahrzeuge in Originalgröße nachbauen. Diese wurden dann auf einem hydraulischen Arm platziert und dieser begann dann, etwa beim Zwischenfall während Gemini 8, sich wie in der Realität zu bewegen, während die Schauspieler im Vehikel saßen. Zusätzlich wurde nicht vor Bluescreen gedreht, sondern die Hydraulik wurde direkt vor einer riesigen LED-Leinwand aufgebaut, auf der der bereits fertig animierte Hintergrund, bei Gemini 8, also etwa der Erdorbit, live während des Drehs eingespielt wurden. Mit dieser Technik wurden übrigens auch die letzten teuren Disney- und Netflix-Produktionen, wie zum Beispiel The Mandalorian, gedreht. Die LED-Wände steigern bei den Schauspielern, aber auch beim Zuschauer, extrem das Gefühl von Authentizität. Ryan Gosling schildert im Making-of zum Beispiel, dass er dadurch beim Dreh tatsächlich das Gefühl hatte, die realen Erfahrungen eines Astronauten zu machen. Um dieses Gefühl noch zu verstärken, wurde auch bei den weiteren Dreharbeiten extrem auf Details geachtet. Insbesondere das Production Design sollte so historisch akkurat wie nur möglich sein. Deshalb verwendete man zum Beispiel Original-NASA-Blueprints als Vorlage, um daraus zunächst am Computer entsprechende CGI-Modelle von Gegenständen, Raketen etc. zu konstruieren, bevor aus diesen dann mithilfe von 14 3D-Druckern echte Modelle wurden, die zum Dreh verwendet wurden. Vom Filmen mit echten Modellen versprach man sich einen noch realistischeren Look, weil diese zum Beispiel eine natürlichere Struktur aufweisen als reine Computeranimationen. Um die richtigen Größenverhältnisse abbilden zu können, waren diese Modelle jedoch teilweise riesig groß. Die Saturn V-Rakete etwa ragte stolze 15 Meter in den Himmel des Studios von Atlanta, wo der Großteil der Dreharbeiten stattfand. Die Szenen auf dem Mond wurden jedoch tatsächlich nicht in einem Studio gedreht, sondern nachts auf einem verlassenen Steinbruch, den man hierfür aufwendig und mit viel Liebe zum Detail in Tranquility Bay, also die Landegegend von Apollo 11, verwandelt hatte. Gedreht wurde hier mit denselben Linsen, mit denen auch die echten Fotos auf dem Mond entstanden sind. Überhaupt achtete Damien Chazelle extrem darauf, dass immer dann, wenn Szenen gedreht wurden, für die es bekannte Originalaufnahmen als Vorbild gab, man sich stilistisch möglichst nah an diesen orientierte. Zum Beispiel auch was die Körnung des Filmmaterials angeht. Dies erhöht noch einmal den Eindruck von Authentizität, den man beim Betrachten des Films hat. Während der Dreharbeiten auf dem Mondset sah sich Hauptdarsteller Gosling auch immer wieder die Originalaufnahmen von 1969 an und ließ sich während seiner Szenen dort die Originalkommunikation der Astronauten mit Houston einspielen. Tatsächlich wurde die Filmcrew auch sehr stark von der NASA selbst unterstützt. So wurden viele Szenen tatsächlich an Originalschauplätzen in Cape Canaveral gedreht. Hierfür durfte sogar der Originalbus, mit dem die Astronauten seinerzeit zur Startrampe gefahren wurden, verwendet werden. Die Schauspieler bekamen außerdem eine Art Astronautentraining und durften Original-Equipment der Apollo-Missionen inklusive echter Mondsteine in Augenschein nehmen. Und last but not least waren die ganze Zeit auch NASA-Experten sowie echte Astronauten involviert und gaben ihre Tipps und Erfahrungsberichte an die Filmemacher weiter. Nach diesem Blick hinter die Kulissen komme ich nun langsam zur Bewertung des Films. Hierbei muss man, finde ich, bei diesem Film zwei Seiten betrachten. Einerseits finde ich diesen Film visuell und stilistisch absolut beeindruckend. Er zieht einen mithilfe der beschriebenen Techniken als Zuschauer in manchen Szenen förmlich hinein und man hat wirklich das Gefühl, selbst dabei zu sein. Auch die Musik, die natürliche Beleuchtung und viele weitere filmtechnische Entscheidungen verstärken diesen bereits angesprochenen Eindruck von Authentizität, der für ein historisches Biopic natürlich von immenser Bedeutung ist. Auf der anderen Seite schafft es der Film jedoch auch, seinen Protagonisten genug Raum zu geben, um Tiefe zu entwickeln und es den Zuschauern zu ermöglichen, sich in sie hineinzuversetzen. Im Grunde geht es nämlich nur oberflächlich bei diesem Film um das Rennen ins Weltall. Die eigentlichen Themen von Aufbruch zum Mond sind stattdessen das Erbringen von Opfern, das Erleiden von Verlusten und wie man daran trotzdem nicht zerbricht, sondern daraus Kraft für Großes schöpft. All dies kulminiert einzigartig in der Persönlichkeit Neil Armstrongs, der dadurch eben viel menschlicher wird, als es jeder Film-Superheld je sein könnte. Es wird sehr schön deutlich, dass die NASA eben doch sehr bewusst ihn mit dieser wahrscheinlich wichtigsten Mission ihrer Geschichte betraut hat. Ja, er hatte viele Schicksalsschläge erlitten und ja, er war gleich in mehrere beinahe Katastrophen verwickelt. Aber er war es auch, der durch seinen Charakter und seine außerordentlichen Fähigkeiten immer auch Schlimmeres verhindert hat und es so ermöglicht hat, dass sowohl das Raumfahrtprogramm als auch er selbst an diesen Rückschlägen wachsen konnte. Und das ist es letztendlich, was ihn zu einem wahren Helden und Vorbild macht oder, um es mit den Worten von Regisseur Damien Chazelle zu sagen, in gewisser Weise ist es die wahre Geschichte von der Geburt eines echten Superhelden. Auch wenn der kommerzielle Erfolg von Aufbruch zum Mond 2018 leider ausblieb, mit einem Einspielergebnis von nur 87 Millionen Dollar im ersten Monat wurde gerade einmal die Produktionskosten gedeckt, so halte ich diesen Film doch trotzdem aus all den genannten Gründen für nicht weniger als ein Meisterwerk. Ich gebe ihm daher 9,5 von 10 möglichen Punkten. Zum Vergleich, bei der International Movie Database gaben 194.279 User Aufbruch zum Mond eine durchschnittliche Bewertung von 7,3 von 10 Punkten. Tja, Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker@gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmschauen.